D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ab heute, ihr habt es mitbekommen, Gamescom-Alarm. Und ihr müsst Zeit mitbringen, wenn ihr auf den Weltgerüsten-Event für Computer und Videospiele in Köln wollt. Wegen des Anschlags in München gibt es strengere Sicherheitsvorkehrungen. Wenn man dann einmal drin ist bei der Gamescom, dann wird's richtig, richtig schön.
Wir reinigen die nach jeder Anwendung mit einem hygienischen Tuch, antibakteriellen Tuch, dass der Nächste dann auch Spaß haben kann.
Gut, wenn man jetzt nicht wüsste, dass es um eine verschwitzte Virtual Reality Brille geht, die sauber gemacht werden muss, damit es alles schön wieder bakterienfrei ist, könnte man auch denken, man ist auf einer Erotikmesse. Anke van der Weyer ist bei mir heute Abend im Studio. Du musstest auch ein bisschen lachen gerade, ne?
Ich hatte Kopulationsboxen und Gummipuppen vor Augen, ich geb's zu.
Aber es ist die Gamescom und über die sprechen wir natürlich auch noch gleich. Anke, du hast auch wieder eine schöne Geschichte mitgebracht und zwar von der schönsten Föhnfrisur der USA.
Ja, natürlich. Oder von der Frettchenfrisur, wie ich gerne sage.
Frettchenfrisur ist auch prima.
Oder
schreibt es gut.
So ein Eichhörnchenschwanz, der auf der Stirn liegt, Donald Trump.
Natürlich. Kann nicht jeder tragen, aber Donald Trump kann es.
Ja. Oder auch nicht.
Es geht im weitesten Sinne um Sport.
Ja.
Aber anderer Sport als auf der Gamescom.
Um den Sex des Alters geht's.
Ah, ich habe da eine Vermutung. Aber wir warten mal ab, was du uns noch erzählst in dieser Stunde. Die Redaktionskonferenz ist bei euch. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Sonja Meschka. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Das ist doch mal ein schönes Bild. Stundenlang unansprechbare Typen, die daddeln und über GTA, also Grand Theft Auto, reden. Lehrer kennen das auch als letzte Reihe. Hashtag Gamescom 2016. Sehr schöner Tweet von Kerstin Brune. Vielen Dank dafür, Kerstin. Seit heute ist die weltweit größte Messe für Video- und Computerspiele in Köln noch bis Sonntag. Und wie in jedem Jahr, ne? Ewig lange Schlangen vom Einlass. Diesmal dauert das auch alles noch länger, weil strengere Sicherheitsvorkehrungen. Drinnen ist es genauso voll. Und wir haben deshalb unser Superwiesel Martin Schütz bei der Gamescom vorbeigeschickt. Denn der schlängelt sich da problemlos durch die Menschenmengen. Martin, ein großes Thema bei der Gamescom, E-Sport. Also da sitzen die Leute vorm Rechner und spielen. Tausende gucken ihnen dabei zu, auf Leinwänden oder am PC. Es gibt E-Sport-Meisterschaften auch während der Gamescom. Wie groß ist denn diese Szene?
Ach, die ist schon riesig mittlerweile. Also nur mal so als Beispiel, vor ungefähr 6-7 Wochen war in Köln hier eines der wichtigsten E-Sport-Turniere der Welt. Da haben parallel 1 Million Menschen live im Internet zugeguckt und diese Arena war an 3 Tagen jeweils mit 14.000 Zuschauern ausverkauft. Da gab es Wochen vorher schon keine Tickets mehr, weil man einfach unbedingt dahin wollte. Und ich glaube, das zeigt schon so ein bisschen, in welchen Maßen das mittlerweile konsumiert wird und wie viele Fans das Ganze hat.
Also riesige Dimensionen. Welche Spiele werden da am meisten gespielt?
Könnte man ja eigentlich denken, sind die Sportspiele, aber sind vor allen Dingen Ego-Shooter wie Counter-Strike. Das ist in Europa extrem populär. In Asien ist es mehr so Dota 2 und was global total gut läuft, ist League of Legends. Das ist so eine Mixtur, ein Teamplay aus Adventure und ein bisschen aggressivem Hin- und Hergelaufe. Das geht auf der ganzen Welt eigentlich sehr gut. Diese 3 Spiele sind die wichtigsten im E-Sport.
Wenn das jetzt so weit verbreitet ist, ne, gibt es denn auch Menschen, die davon leben? Also so richtige Profis?
Ja, also die leben sogar sehr, sehr gut davon. Bei diesem Turnier, von dem ich eben sprach in Köln, das war ein Counter-Strike-Turnier. Da war ein Gesamtpreisgeld von 1 Million Dollar ausgesetzt.
Wahnsinn.
Das Siegerteam hat 500.000 bekommen. Sind 5 Jungs, die sich das dann teilen mussten. Also allein schon der Sieg hat jedem 100.000 Dollar gebracht. Man kann schon davon ausgehen, dass wirkliche Spitzen-E-Sportler im Jahr so zwischen 300 und 500.000 kassieren, weil dann natürlich auch Sponsoren kommen. Es Teams gibt, die anwerben und denen Verträge bieten und das funktioniert auch nicht mehr, wenn die den 3.000 Euro im Monat überweisen, sondern da müssen schon richtige Summen fließen. Also die können sehr, sehr gut davon leben.
Da steckt also richtig, richtig viel Kohle drin.
Na klar.
Ne? Wo kommt die denn her, die Kohle?
Es gibt extrem viele Sponsoren, die mittlerweile einsteigen. Das waren jahrelang halt diese klassischen naheliegenden Sponsoren. Man will, dass das beste E-Sport-Team halt mit der Maus aus dem eigenen Haus spielt oder mit der Tastatur, die man herstellt oder eben den PC benutzt, den man halt gerade auf den Markt bringt. Und mittlerweile haben halt auch so dieser Branche ferne Unternehmen begriffen, dass das ein Riesenmarkt ist. Also eines der wichtigsten Teams wird beispielsweise von einem Brausehersteller gesponsert. Ich gucke aber auch hier in Richtung dieser Arena, in der gezockt wird und sehe, dass ein Versicherer mittlerweile auch der Meinung ist, er muss mit dem E-Sport werben. Also auch da steigen so ganz klassische und konventionelle Unternehmen mit ein, weil sie sehen, dass der Markt immer größer wird.
Und was versprechen sich die Sponsoren davon?
Naja, das E-Sport-Publikum ist halt extrem jung. Also wenn ich mich hier nochmal so ein bisschen umgucke auf der Gamescom, in der Regel sind die, sagen wir, von 15 an aufwärts oder vielleicht sogar noch ein bisschen jünger bis so Mitte, Ende 20. Das ist halt einfach die Klientel, die man haben will. Und wenn man dann sich bestimmte Studien ansieht, dann weiß man auch, dass dass das Fanverhalten quasi mit den Eltern weitergegeben wird. Also wir sind ja wahrscheinlich sehr stark alle vom Fußball geprägt, nur jetzt wächst eine Generation mit dem E-Sport ran. Und wenn man die schon an sich docken kann, dann weiß man ganz genau, dass in 15, 20 Jahren, wenn die selber Kinder haben, dann erzählen die denen nicht mehr, du musst Fan des FC Bayern sein oder von Werder Bremen, sondern musst eben von dem und dem E-Sport-Team Fan sein und die werden eben klassisch von dem und dem Unternehmen gesponsert. Das ist so die Denke dahinter.
Jetzt ist es ja schön, dass das Ganze E-Sport heißt, aber was ist denn jetzt daran Sport? Also ich meine, faktisch betrachtet, du sitzt vorm Rechner und daddelst da rum.
Ja, das könnte man so ausdrücken, aber ich habe eben zum Beispiel auch noch mal ein bisschen einen Rennsimulator gespielt und mir tun die Arme jetzt noch weh. Das ist schon Sport, auch dazu gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. Beispielsweise gibt es keine Sportart nach Aussage der Deutschen Sporthochschule, in der die Hand-Auge-Koordination so extrem ist wie beim E-Sport. Du musst beide Hände einsetzen, die eine bedient die Maus, die andere die Tastatur. Da werden unterschiedliche Hirnregionen angesprochen. Die sind in der Regel bei ungefähr 400 Bewegungen pro Minute, diese E-Sportler. Wir beide als untrainierte Büromenschen schaffen vielleicht 100 in der Minute. Und dazu kommt halt, dass man sich extrem konzentrieren muss über einen langen Zeitraum. Das Stresslevel liegt ungefähr so auf dem Niveau von Autorennfahrern. Also alles in allem ist das schon als Sport einzuschätzen.
Martin Schütz ist für uns unterwegs auf der Gamescom. Die ist heute gestartet in Köln, geht noch bis Sonntag. E-Sport, also ein großes Thema. Und in dieser Branche steckt so viel Geld, dass sich sogar Bundesligisten dafür interessieren. Unter anderem haben Wolfsburg und Schalke eigene E-Sport-Teams.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Seit dem gescheiterten Putschversuch Mitte Juli gibt es in türkischen Gefängnissen ein Problem. Die sind nämlich überfüllt. 17.000 Häftlinge sitzen nach offiziellen Angaben im Gefängnis, weil sie der Gülen-Bewegung nahestehen sollen. Jetzt braucht man Platz. Und deshalb sollen 38.000 Häftlinge freigelassen werden. Thomas Bormann ist unser Korrespondent in der Türkei. Thomas, wie soll das funktionieren?
Ja, diese 38.000 Häftlinge, die sollen nach und nach auf freien Fuß gesetzt werden. Heute früh wurde das Dekret der Regierung bekannt gegeben und im Laufe des Tages sind schon viele Angehörige, die Angehörige im Gefängnis haben, vor die Gefängnistore gefahren und warten da jetzt. Die ersten sollen tatsächlich noch heute Abend, vielleicht in der Nacht, freigelassen werden. Da müssen so ein paar Papiere ausgefüllt werden. Und dann können diese 38.000 Gefangenen wirklich nach und nach nach Hause gehen in den nächsten Tagen.
Welche Häftlinge betrifft das denn?
Die müssen drei Voraussetzungen erfüllen, oder vier besser gesagt. Es werden keine Häftlinge freigelassen, die jetzt wegen des Putschversuchs in Haft sind. Es werden auch keine Häftlinge freigelassen, die wegen einer schweren Straftat in Haft sitzen. Also wer wegen Mordes oder Sexualdelikten oder Drogendelikten verurteilt ist, der muss die Strafe bis zum letzten Tag absitzen. Aber so Kleinkriminelle oder Taschendiebe, die kommen also frei. Voraussetzung da aber noch, die Reststrafe darf höchstens 2 Jahre betragen. Und die Verurteilten müssen schon mindestens die Hälfte ihrer Strafe abgesessen haben. Und alle, auf die diese Voraussetzungen zutreffen, das sind eben 38.000, die kommen in den nächsten Tagen auf freien Fuß.
Aber bedeutet Freilassen jetzt auch, dass die Strafe dann im Endeffekt komplett erlassen wird bzw. erlischt, also so im Sinne einer Amnestie?
Nein, so weit geht das nicht. Das ist eher dann so eine Art freier Vollzug. Also die betroffenen Leute müssen sich dann regelmäßig bei der Polizei melden. Es gibt Auflagen. Sie dürfen nicht ins Ausland reisen, die meisten jedenfalls. Und sie bleiben also unter der Kontrolle der Justizbehörde.
Wie sind die Reaktionen in der Türkei darauf?
Nun, die meisten nehmen es mit Schulterzucken hin und sagen, ja, die Gefängnisse sind nun mal voll. Und wer eine oppositionelle Einstellung hat oder wer vielleicht auch mal öffentlich die Regierung kritisiert hat, der hat jetzt sogar Angst, selbst in einen dieser freien Gefängnisplätze zu kommen. Denn wir erleben ja im Moment eine Verhaftungswelle. 35.000 Gülen-Verdächtige wurden festgenommen. Davon sitzt die Hälfte jetzt tatsächlich noch in Haft. Und die Regierung hat angekündigt, sie will alle, die mit diesen Putschisten zusammengearbeitet haben, fangen und einsperren. Da sollen also noch viele tausend Menschen ins Gefängnis kommen. Die einen in der Türkei finden das richtig und finden, man muss dieses, wie man immer sagt, Krebsgeschwür wirklich ausrotten. Und die anderen haben Angst, da werden auch einige Unschuldige mit in den Knast wandern.
Thomas Bormann aus der Türkei über den Plan, 38 Häftlinge freizulassen, weil die Gefängnisse im Moment seit dem Putschversuch viel zu voll sind.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Donald Trump ist Besitzer von diversen Golfclubs, soweit so bekannt. Mit den Mitgliedern einer dieser Clubs hat Trump jetzt allerdings mächtig Ärger. Anke, was ist da los?
2012, da hatte Trump schon den Golfplatz von einem Ritz-Carlton Resort in Florida gekauft und umbenannt, und zwar in Trump National Golf Club. Und daraufhin wollten 60 Mitglieder den Club verlassen. Die wollten daraufhin ihre Eintrittsgebühren zurück, wie es ihnen auch versprochen worden war von den Vorbesitzern. Die Gebühren, heißt es, die sollen zwischen 35.000 und 210.000 US-Dollar gelegen haben. An sich ist das schon gar nicht mal so geil, wenn man die nicht zurückbekommt. Es gibt aber noch einen Dreh, mit der wird das Ganze erst so zur real Trump-Story.
Na, dann hau mal raus, Anke.
Donald Trump hat den Mitgliedern daraufhin nämlich Hausverbot erteilt. Er hat aber trotzdem noch die Mitgliedsgebühr und Gebühren für Speisen und Getränke abkassiert. Insgesamt waren das 7.800 Dollar pro Jahr für Sachen, die sie einfach nicht bekommen haben, weil sie hatten ihr Hausverbot. Vor einem Jahr hat Trump noch erzählt, seine Mitglieder, die seien sehr zufrieden. Ja, über die 60 Ausgetretenen hat Trump gesagt, die seien wütende Menschen, die man nicht dabei haben möchte. Und diese wütenden Menschen, die haben Trump jetzt verklagt und die wollen ihr Geld. In dem Prozess, da geht es um 6 Millionen Dollar, und das Urteil zu diesem Prozess, das könnte noch heute kommen.
6 Millionen Dollar ist ja eigentlich für einen Typen wie Trump überhaupt nichts, aber offenbar geht es ihm da ums Prinzip, ne? Wenn ich es richtig verstehe, Anke,
ja, so
oder?
Wie immer. Bei Trump geht es immer ums Prinzip. Also man kann jetzt natürlich darüber streiten, welche Prinzipien man mit Prinzipien nennen möchte, ja. Aber natürlich.
Aber in dem Fall, naja, okay. Also er will diese 6 Millionen Dollar nicht rausrücken, auf jeden Fall nicht freiwillig an die Mitglieder seines Golfclubs, die er verprellt hat, und deswegen haben die ihn verklagt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Seit Montag steigen wir ja aus, ne? The Great Escape hier in D-Radio Wissen. Unser Reporter Christian Schmidt versucht, den Alltag hinter sich zu lassen. Er taucht ein und taucht ab, um verändert und mit neuen Erkenntnissen wieder aufzutauchen. Heute geht's nach oben, und zwar in die Baumhäuser im Hambacher Forst. Das ist der größte Braunkohletagebau zwischen Aachen und Köln. Und hier wird protestiert und besetzt. Seit mittlerweile über 3 Jahren gegen die anrückenden Braunkohlebagger. Christian war jetzt den ganzen Tag schon für uns da, hat sich umgesehen. Sag mal, Christian, wie kann man denn in einem Protestcamp überhaupt runterkommen?
Das habe ich mich auch gefragt. Klingt ja doch eher stressig, Protestcamp. Aber hier herrscht ja nicht immer Ausnahmezustand. Jetzt zum Beispiel stehe ich hier auf einer Wiese vor dem Wald. Die Sonne scheint, kein Wölkchen am Himmel, weit weg von der Stadt. Und das hat schon irgendwie was von Ferien auf dem Bauernhof, nur mit cooleren Behausungen. Also alle selbst gebaut, so alte geile Wohnwagen stehen hier zum Beispiel rum. Und weiter drinnen im Wald, da sind Baumhäuser. Das ist das Beste von allen.
Das glaube ich dir gerne. Und da kommen wir ja auch schon so in Richtung dem Alltag entfliehen, ne?
Das ist für mich auch irgendwie die Vorstellung von einfach total romantisch leben. Da oben in den Bäumen, 10, 15, 20, 25 Meter hoch sind die teilweise. Der Plan ist da auf jeden Fall hochzuklettern. Aber was für mich jetzt pure Romantik ist, das mit den Baumhäusern, das hat für die Leute hier im Protestcamp erstmal auch einen Sicherheitsaspekt. Das hat mir Sophie erzählt. Ihren richtigen Namen will sie mir nicht verraten, aber ihr Alter, das hat sie getan. Sie ist 23 und schon seit 3,5 Jahren hier im Camp.
In einem Baumhaus zu leben bedeutet für mich zum einen sicheren Rückzugsort zu haben. Dadurch, dass ich jetzt einfach schon so lange hier bin, ist das einer der wichtigsten Aspekte geworden. Weil wenn man erstmal da oben ist, dann kann einem niemand eigentlich was erstmal. Wenn Polizei für eine Räumung kommen würde, dann würde man das Stunden vorher mitbekommen, bevor man den ersten in Gesprächsnähe hat.
Gesprächsnähe ist gut, ne? Also wenn die Polizei zu Leuten kommt, die ein Grundstück besetzen, auch wenn es jetzt nur ein Wald ist, dann sind die nicht zimperlich.
Nö, sind die auch nicht. Das haben die Besetzer hier gemerkt. Das hat aber auch die Polizei und der Energiebetreiber hier schon gemerkt. Da ist es in der Vergangenheit auch schon mal ziemlich gewalttätig zugegangen. Da haben sich beide Seiten nicht so mit Ruhm bekleckert. Beim Kohleabbau steckt halt enorm viel Geld dahinter und entsprechend erhitzt sind die Gemüter. Sophie hat schon oft erlebt, dass die Polizei angerückt ist.
Dann macht mich das schon ziemlich wütend, wenn ich einfach nur die Polizei sehe. Dann steigt so eine richtig intensive Wut in mir auf, dass die einfach herkommen und das alles kaputt machen wollen, den Widerstand zerschlagen, nur weil so die Gesetze stehen. Und deswegen finde ich das notwendig und wichtig, dass dieser Widerstand ist. Und umso wütender macht es mich natürlich, wenn dann so welche daherkommen, die noch nicht mal selber nachdenken, sondern einfach nur Befehle ausführen.
Ja, okay, das würde ein Polizist jetzt natürlich anders sehen. Jetzt hast du gesagt, es ist nicht immer Protest und gerade wirkt es ja auch bei dir eher wie ein großes Ferienlager. Was machen die denn dann da den ganzen Tag im Camp?
Man könnte so zusammenfassen, leben. Also kann man ganz einfach so sagen. Und das machen sie erstaunlich autark. Also der Strom wird selber erzeugt über Windräder und Solarzellen. Es gibt einen Sonnenofen, um zu kochen. Der Rest allerdings, Lebensmittel zum Beispiel, da kommt viel über Spenden. Auch zum Beispiel das Baumaterial für diese traumhaften Baumhäuser im Wald.
Und auf das wirst du uns ja gleich noch mitnehmen. Auf eins zumindest. Gestern warst du tauchen, da ging es runter. Heute geht's hoch. Was ist schlimmer für dich?
Ganz ehrlich, ich hatte da heute richtig Schiss hochzuklettern. Das Baumhaus, das ich gezeigt bekommen habe, das heißt Mona, klingt romantisch, aber es ist 15 Meter weit oben im Baum. Nur über so ein Seil gesichert musste ich da hoch.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Die einen machen Sport zum Ausgleich, die anderen stricken eine Runde, um ein bisschen runterzukommen. Und viele andere, die gehen als Hobby regelmäßig auf Konzerte. Und das ist was Gutes, nicht nur für die Künstler, die man da unterstützt, Anke, sondern auch für einen selbst.
Das hat jetzt eine Studie der australischen Victoria Deakin University bewiesen. Demnach macht der regelmäßige Konzertbesuch glücklich, ja.
Deshalb geht juhu, es uns juhu. Beiden so gut.
Uns geht es richtig klasse, vor allen Dingen jetzt auch noch zur Festivalsaison. Yes. Die Studie, die hat nämlich den Zusammenhang von der Teilnahme an Musikveranstaltungen und dem subjektiven Wohlbefinden untersucht. Insgesamt wurden da 1000 Australier befragt und es kam tatsächlich dabei raus, diejenigen, die angegeben haben, dass sie Musikveranstaltungen besuchen, die haben ein höheres subjektives Wohlbefinden als diejenigen, die angegeben haben, dass sie keine Musikveranstaltungen besuchen. Dabei geht es dann aber auch tatsächlich gar nicht nur um die Musik, sondern auch um den sozialen Aspekt, ne? Also singen, tanzen, rumhüpfen zusammen mit anderen Menschen. Also muss man sagen, bestes Argument, wenn man mal wieder irgendwelche Freunde motivieren muss, mit zu einem Konzert zu kommen. Das macht uns glücklich, uns alle macht das sehr, sehr glücklich.
Oder einfach mal alleine hingehen, kann man auch ausprobieren. Da lernt man jede Menge nette Leute kennen, klappt besser, als man glaubt. Musikveranstaltungen besuchen macht also glücklich. Das hat eine australische Studie herausgefunden.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Also ganz, ganz ehrlich, ich hätte auch geheult. Das kann man einfach nicht ausblenden, finde ich. Also egal, wie viele Wettkämpfe man schon mitgemacht und auf wie vielen Siegertreppchen man schon gestanden hat. Gestern die Siegerehrung der Stabhochspringer. Renaud Lavieni, der hat Silber gewonnen, steigt aufs Treppchen und wird gnadenlos ausgebuht und ausgepfiffen. Und irgendwann kullern dem Mann einfach die Tränen runter. Es ist oft gebuht worden bei den Olympischen Spielen in Brasilien. Das, was da gestern Nacht unserer Zeit passiert ist, war, finde ich, irgendwie ein trauriger Höhepunkt. Martina Knief ist unsere Reporterin bei den Olympischen Spielen. Martina, wie nimmst du eigentlich diese Pfiffe und Buhe wahr, so bei diesen einzelnen Wettkämpfen?
Also ich denke, das, was da bei der Siegerehrung im Stabhochsprung passiert ist, das geht nicht. Also man pfeift hier keinen Silbermedaillengewinner aus. Erst recht nicht, wenn die Goldmedaille ja an einen Brasilianer gegangen ist. Dann bitteschön, nehme ich doch meine ganzen Emotionen zusammen und jubel meinem Landsmann zu. Aber einem Gegner auszupfeifen, liegt wahrscheinlich auch daran, weil sich der Franzose beschwert hat über die ganzen Unmutsäußerungen gegenüber seiner Person schon in dem Wettkampf. Und deswegen hat er nochmal Pfiffe mit der Breitseite bei der Siegerehrung gekriegt. Finde ich nicht gut als Gastgeber. Das ist sehr unterschiedlich. unterschiedlich. Also beim Beachvolleyball haben wir das ja gestern auch wahrgenommen bei dem deutschen Halbfinale gegen Brasilianer hier an der Copacabana. Ich beispielsweise war beim Turnen bei der Goldmedaille von Fabian Hambüchen. Da war ein brasilianischer Turner dabei. Die Halle war fast ausverkauft und da hatten die Zuschauer nichts Besseres zu tun, als ihren Sportler einfach zu unterstützen. Das fand ich toll. Der hat nicht so eine tolle Kür gezeigt, weil er nicht so gut turnen kann wie der Deutsche. Aber er hat richtig viel Applaus gekriegt. Das fand ich wiederum war ein sehr schönes Zeichen. Und man hat vorher den Amerikanerinnen beim Bodenturnen und auch Fabian Hambüchen am Reck Applaus gezollt. Ich finde, so sollte es sein.
Dann lass uns noch mal auf heute gucken. Also was war schon los? Eine spannende Frage war ja, schaffen es die deutschen Hockeyfrauen ins Finale? Was kannst du uns da sagen?
Nein, es war so knapp. Das Shootout musste herhalten und am Ende waren die Niederländerinnen für meine Begriffe ein Tick routinierter, ich benutze mal ein Sportlerwort, abgezockter, souveräner und haben es dann durch dieses Shootout ins Finale geschafft und die deutschen Frauen spielen ebenso wie die Männer um Bronze. Bronze gab es schon im Springreiten für die deutschen Equipe hinter Frankreich und den USA. Man hatte da ein bisschen mehr sich erwünscht, aber es waren zu viele Abwürfe, musste ins Stechen gegen Kanada. Um Bronze spielen auch gerade die deutschen Tischtennisspieler führen nach 2-1 und einem Doppel 2-1 gegen Südkorea.
Gestern ja der sensationelle Sieg von Laura Ludwig und Kira Walkenhorst gegen die Brasilianerinnen. Silber haben sie jetzt schon auf jeden Fall sicher. Heute Nacht dann das Finale im Beachvolleyball der Frauen. Gegen wen spielen die beiden jetzt?
Gegen das andere Duo aus Brasilien, gegen die Weltmeisterinnen Agatha und Barbara. Und wir haben es eben schon besprochen mit den Pfiffen gegen 12.000 fanatische Zuschauer an der Copacabana. Beachvolleyball ist ja sozusagen an seinen Ursprung hier zurückgekehrt, an den schönsten Strand der Welt, wie viele sagen. Aber das haben sie gestern mit Bravour gemeistert, sich auch gegen die Unmutsäußerungen des Publikums durchgesetzt. Ich glaube, die beiden Nummer 1 der Weltrangliste sind stark genug, das heute noch einmal gegen Brasilianerinnen zu schaffen und dann vielleicht den Goldmedaillensieg nach Hause zu holen.
Das deutsche Fußballteam von Trainer Horst Rubesch, die gehen ja ins Halbfinale gegen Nigeria. Wie sieht's da aus mit den Chancen?
21 Uhr ist Anpfiff in Sao Paulo. Das wird eine harte Nuss für die deutsche Olympiamannschaft. Die Nigerianer sind hier nicht zu verachten. Aber Trainer Fuchshorst Rubesch, der ja seine letzten beiden Spiele absolviert auf der Bank und dann in den Ruhestand geht, der hat aus diesen Spielern, die gar keine Vorbereitung hatten, weil ja die Vorbereitungen in den Vereinen liefen, eine Mannschaft geformt. Und am Ende gewinnt im Teamsport die beste Mannschaft. Und die wollen es hier allen zeigen, dass sie reif sind, ähnlich wie die deutschen Frauen gestern auch ins Finale einzuziehen. Beide Endspiele in Maracana. Und Deutschland-Brasilien, die führen in ihrem Halbfinale gegen Honduras hoch. Deutschland-Brasilien in Maracana, das klingt doch so richtig schön. Also ich glaube, die Jungs packen das.
Martina Knief mit einem Aus-, Ein- und Überblick über die Olympischen Spiele.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist mal wieder passiert. Ein Politiker hat den Mittelfinger gezeigt. Sigmar Gabriel hat mit dieser unmissverständlichen Geste auf Demonstranten in Niedersachsen reagiert, die einen Auftritt von ihm in Salzgitter stören wollten. Die waren den SPD-Politiker nämlich angegangen mit rechten Parolen.
Ihr Kommunisten, Kulturmarxisten, Sozialdemokraten!
Boah, darauf hat der Gabriel erstmal abgewunken, ne? Und dann kann man sehen, dann zieht er dann auch so ziemlich lässig einfach die rechte Hand aus der Tasche und zeigt den Demonstranten halb im Weggehen den Mittelfinger. Zeit, dass wir über die Kulturgeschichte des Mittelfingers reden. Ihr seid immer noch bei D-Radio Wissen und nicht D-Radio Kultur. Wir gucken uns das jetzt mal an mit Anke. Woher kommt denn diese Geste?
Also diese Geste, die kannte man schon in der Antike, den Mittelfinger. Auf Latein heißt da diese Geste digitus impudicus. Also ich kann noch sehr gut Latein, deswegen kann ich frei übersetzen. Schamloser Finger. Schamlos deswegen, weil der ausgestreckte Mittelfinger ein Phallus-Symbol ist. Der steht für einen erigierten Penis und von diesem erigierten Penis, da gibt es zwei Varianten.
Gut, dann möchte ich jetzt natürlich wissen, welche zwei Varianten sind das denn?
Also es gibt eine, die ist vor allen Dingen in Nordeuropa bzw. in den USA verbreitet und da wird der Mittelfinger aus der Faust rausgestreckt. Ja, du machst eine Faust, du streckst den Mittelfinger raus. Diese Variante, die kennen wir unter anderem von Stefan Effenberg bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA. Da hat er diese Geste nämlich beim Ausraster den deutschen Fans gezeigt, weil die ihn ausgebuht haben. Damit war Stefan Effenbergs Ruf dann auch ziemlich endgültig dahin und er wurde nach Hause geschickt von dieser Weltmeisterschaft und er war auch erstmal raus aus der deutschen Fußballnationalmannschaft. Auch Per Steinbrück hat mit dieser Variante für Furore gesorgt. 2013, damals war er Kanzlerkandidat für die SPD und da hat er auf einem Cover vom SZ-Magazin gepostet mit dieser Mittelfingergeste. Das lief dann auch gar nicht mal so gut für ihn bei der anschließenden Bundestagswahl.
Okay, also eher nordeuropäisch mit Faust. Was ist denn die andere Variante?
Es gibt die andere Variante, die ist vor allen Dingen in Südeuropa verbreitet, mit angewinkeltem Mittel- und Ringfinger. Ja,
so mache ich
es. Das ist so ein bisschen, man muss die erstmal hinkriegen, aber dann läuft es auch. In dem Fall symbolisieren der Mittel- und der Ringfinger die Hoden dieses erigierten Penis. Und die ist ein bisschen schwieriger hinzukriegen, aber ich sag mal, wenn er steht, dann steht er auch, ne? Dann hält es auch ganz gut. Und diese Variante, die hat auch dieser Herr hier gezeigt.
My proposal was that Greece should simply announce that it is defaulting, just like Argentina did, within the euro in January 2010 and stick the finger to Germany and say, well, you can now solve this problem by yourself.
Ja, stick the finger to Germany. Janusz Varoufakis war das, der griechische Ex-Finanzminister mit seinem Mittelfinger-Gate.
Anke, aber warum heißt die Mittelfinger-Geste bei uns Stinkefinger?
Ja, das könnte tatsächlich an unserer Art zu fluchen liegen. Die Deutschen, die fluchen nicht so sexuell, wie das in vielen anderen Sprachen so um uns rum so ist. Wir fluchen, wenn man es vornehm ausdrücken möchte, exkrementell, ja. Nicht so vornehm heißt es, wir bewegen uns eher auf der Scheiße als auf der Pimmelebene. Deswegen stinkt unser Mittelfinger. Im Englischen heißt die Mittelfingergeste einfach nur the finger. Also die Briten und Amerikaner, die halten es ein bisschen minimalistischer als wir.
Anke, ganz ehrlich, der Satz, den ich jetzt mit rausnehme aus diesen ganzen Informationen, ist, wir bewegen uns eher auf der Scheiße als auf der Pimmelebene. Das gefällt mir sehr gut. Sigmar Gabriel zeigt rechten Demonstranten in Salzgitter den Mittelfinger. Im Gegensatz zu seinem Kollegen Per Steinbrück kommt Gabriels Mittelfingergeste aber eher gut an. Der SPD-Mann Lars Klingbeil twittert belustigt und anfeuernd, hat eigentlich schon mal jemand Gabriel kritisiert, weil er nicht beide Mittelfinger genommen hat? Gute Frage, gebe ich gerne weiter.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Manche Menschen gelten als besonders nett, andere verhalten sich häufig unsozial. Britische Hirnforscher haben jetzt untersucht, was in unserem Kopf passiert, wenn wir gut zu anderen sind. Ergebnis: Wir haben offenbar tatsächlich eine Art herzliche Hirnregion. Um das rauszufinden, haben die Forscher Experimente gemacht mit insgesamt 31 Freiwilligen. Die nahmen an kleinen Spielchen teil, bei denen ging es darum, sich zu merken, ob ein Symbol mit einer Belohnung verknüpft ist. Zum Teil bekamen die Probanden selbst die Belohnung, in anderen Experimenten sollten sie die Belohnungssymbole für ihre Mitmenschen erlernen. Während der Experimente untersuchten die Forscher dann die Hirnaktivität der Teilnehmer. Dabei kam raus, dass alle schnell lernen, wenn sie selbst was davon haben. Wenn es darum geht, für andere zu lernen, gibt es dagegen große Unterschiede. In diesem Fall wird eine bestimmte Hirnregion aktiviert. Die scheint aber bei uns allen unterschiedlich stark aktiv zu sein. Die Forscher hoffen jetzt, besser verstehen zu können, was im Hirn von Menschen abläuft, die sich häufig unsozial verhalten. In diesen Tagen gibt es ja nochmal gute Chancen, Sonne zu tanken und das heißt natürlich auch gut braun zu werden. Doch woher kommt diese Bräune eigentlich? Klar, von der Sonne könnte man meinen, aber eben nicht nur. Das haben Astronomen jetzt bei Messungen herausgefunden. Demnach kommt ein kleiner Teil der Strahlung nicht von unserer Sonne, sondern von viel weiter weg aus anderen Galaxien. Dieses Phänomen heißt extragalaktisches Hintergrundlicht und davon landen laut den Forschern pro Sekunde Milliarden kleiner Lichtteilchen auf unserer Haut. Für ihre Studie haben die Astronomen aus den USA die Daten von insgesamt 6 Weltraumteleskopen analysiert und sie geben auch gleich Entwarnung. Niemand braucht jetzt Angst zu haben, dass die fremde Strahlung irgendwie schädlich ist. Krank wird man höchstens, wenn man sich Billionen von Jahren darin sonnt. Wie oft wird man heute noch nach dem Weg gefragt? Wahrscheinlich nicht so oft, was vor allem daran liegt, dass jeder ständig eine Karte dabei hat. Beim Autofahren ist es das Navi und sonst natürlich das Smartphone. Das Problem dabei, wenn wir uns nur noch auf unsere digitalen Helfer verlassen, dann leidet unser Erinnerungsvermögen. Wer zum Beispiel nur nach Navi fährt, der findet den Weg ohne kaum wieder. Oder wer im Museum noch ständig Fotos macht, erinnert sich oft nicht mehr an die Bilder. Britische Forscher haben sich mehrere solcher Studienergebnisse nochmal genau angeguckt. Und im Fachmagazin Trends in Cognitive Sciences schreiben sie jetzt, dass man dazu dringend mehr forschen sollte, vor allem wie die Technik unser Erinnerungsvermögen langfristig beeinträchtigt.
D-Radio Wissen.
So, jetzt ist es angekommen bei der türkischen Regierung. Wie zu erwarten, ist sie not amused und spricht von verdrehter Mentalität auf deutscher Seite. Wir haben ja gestern schon darüber berichtet hier in D-Radio Wissen. In einer vertraulichen Stellungnahme der Bundesregierung heißt es, dass die Türkei gezielt Terrororganisationen aus dem Nahen und Mittleren Osten unterstützt. Heute gab es die wöchentliche Regierungspressekonferenz. Da war das natürlich auch Thema. Katharina Hamberger ist unsere Korrespondentin in Berlin. Katharina, das Innenministerium hat gestern schon erklärt, dass es sich bei der Beurteilung um ein Büroversehen gehandelt hat. Wie ist das Versehen denn heute erklärt worden?
Nun, das ist heute erklärt worden tatsächlich als Fehler, der eben mal passieren kann, wenn Menschen irgendetwas tun. Dazu muss man vielleicht auch mal nochmal die Abläufe erklären, wie so eine kleine Anfrage, die die Linke ja gestellt hat, tatsächlich bearbeitet wird. Also diese kleine Anfrage wird von Abgeordneten gestellt, kann jeden möglichen Bereich betreffen, den die Bundesregierung bearbeitet. Dann wird es über den Bundestagspräsident an das Bundeskanzleramt übermittelt und von dort an das jeweilige Ministerium, das im ehesten zuständig ist. Und das wiederum guckt sich dann an, was stehen da für Fragen drin, können wir die alle beantworten, beziehungsweise wer könnte sie beantworten, und dann gibt man sie auch an andere Ministerien wieder weiter. In dem Fall zum Beispiel an den BND, der da eine Einschätzung zur Türkei zugeliefert hat. Der BND sitzt im Kanzleramt, beziehungsweise der Kanzleramt ist dafür zuständig. Das Auswärtige Amt hätte da eigentlich auch mit einbezogen werden müssen, weil es ja auch um eine auswärtige Beziehung geht. Das hat man aber offenbar irgendwie vergessen. Und auf diesem Formular, wo die Bundesregierung auf kleine Anfragen antwortet, gibt es offenbar auch schon diesen Vordruck, man hätte sich mit dem Auswärtigen Amt abgestimmt. Und der Sachbearbeiter, der diese kleine Anfrage bearbeitet hat, hat das offenbar nicht durchgestrichen. Also es ist zum einen eben, hat er beim Auswärtigen Amt nicht nachgefragt, hat aber auch nicht gesagt, wir haben da nicht nachgefragt. Und dann ist das wieder nach oben gegeben worden. Und der zuständige Staatssekretär hat gesehen, aha, mit dem Auswärtigen Amt abgestimmt, also kein Problem, können wir so rausgeben. Das war eben aber nicht der Fall, dass es abgestimmt war, und da ist dann eben irgendwo der Fehler passiert.
Was ist denn deine Einschätzung? Also ist es jetzt wirklich ein Versehen? Ist das irgendwie glaubhaft, diese ganze Erklärung, oder ist das so ein kalkuliertes Vergessen?
Das ist meines Erachtens schon glaubhaft, dass das irgendwo an irgendeiner Stelle tatsächlich schiefgelaufen ist und da einfach jemandem ein blöder Fehler, um es ganz banal mal zu sagen, unterlaufen ist. Und der wird sie sicher wahnsinnig ärgern und vielleicht auch dementsprechend Ärger bekommen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man innerhalb der Bundesregierung bei einer so wahnsinnig wichtigen, diplomatisch und schwierigen Sache auch sich nicht untereinander abstimmt. Also davon hätte niemand was. Man merkt ja jetzt, das Innenministerium hat davon nichts und die ganze Bundesregierung hat davon nichts. Also das würde keinem einen Vorteil bringen. Von daher glaube ich nicht, dass man das bewusst vergessen hat.
Es ist ja jetzt das erste Mal, dass die Bundesregierung offiziell eine Verbindung herstellt zwischen Terrororganisationen und dem türkischen Präsidenten. Stellt Berlin denn jetzt die Zusammenarbeit mit Ankara in Frage? Also auch eben mit Blick auf diesen Flüchtlingsdeal?
Man muss sagen, so ganz offiziell ist es ja tatsächlich nicht, sondern es ist ja immer noch etwas, was als vertraulich eingestuft wird. Wenn man sich die Regierungspressekonferenz heute mal durchgehört hat oder angehört hat, da wurde nie über den tatsächlichen Sachverhalt von Seiten der jeweiligen Ministeriensprecher und des Regierungssprechers geredet, sondern man hat immer drumherum geredet und hat auch immer eben davon gesprochen, dass das alles eben vertraulich ist. Aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir über die Berichterstattung tatsächlich mitbekommen, wenn man intern die Türkei einschätzt. Das Flüchtlingsabkommen, das wird nicht in Frage gestellt. Das hat die Bundesregierung heute auch nochmal extra gesagt. Da verweist man eben darauf, dass Ankara was davon hat, dass Europa auch was davon hat, und Deutschland alleine kann das auch nicht beenden. Das ist ja ein EU-Türkei-Abkommen und kein Deutschland-Türkei-Abkommen.
Gibt es denn jetzt eigentlich Versuche auf diplomatischer Ebene, das irgendwie wieder gerade zu biegen?
Ja, das denke ich, wird es geben. Also man kann schlecht hinter die verschlossenen Türen gucken und kann auch nicht mithören, was da telefoniert wird und was da besprochen wird zwischen den jeweiligen Regierungen. Aber die Bundesregierung hat heute in der Regierungspressekonferenz schon versucht, das Ganze wieder ein bisschen mehr, naja, zurückzurudern und mehr Ruhe reinzubringen. Man hat immer wieder betont, wie wichtig die Türkei als Partner ist, sowohl eben für Deutschland, aber auch für die EU, als im Kampf gegen den IS und eben auch was den Flüchtlingsdeal betrifft. Also da versucht man schon, die positiven Seiten auch wieder zu betonen und das Ganze diplomatisch auch ein bisschen wieder runterzuholen. Die Türkei, die hat ja auch schon reagiert und zwar ziemlich sauer, hat das scharf zurückgewiesen, dass sie da eine zentrale Aktionsplattform für Islamisten sei und haben auch gesagt, das sei nur ein neuer Beweis für die schräge Einstellung, mit der seit einiger Zeit versucht werde, unser Land zu zermürben, indem unser Staatspräsident und unsere Regierung zum Ziel genommen werden. Das hat das türkische Außenministerium das heute gesagt und man werde jetzt bundesdeutsche Instanzen zur Aufklärung ersuchen, was immer das auch heißen mag, aber das ist durchaus vielleicht wieder ein neuer Knacks, den man jetzt versuchen muss, zurechtzurücken.
Katharina Hamberger, unsere Korrespondentin aus Berlin, über das Büroversehen, so heißt es, dass es das gewesen ist, dass die eigentlich vertrauliche Information nach außen gesickert ist, nämlich dass die Bundesregierung glaubt, dass die Türkei mit Islamisten kooperiert. Wie gerade gehört, die Türkei ist darüber alles andere als begeistert.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Stefan Henze war deutscher Kanuslalom-Trainer und am Montag ist er an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls in Rio de Janeiro verstorben. Anke, jetzt ist bekannt geworden, Stefan Henze war Organspender.
4 Organe wurden Stefan Henze entnommen und an schwerkranke Patienten transplantiert. Herz, Leber und beide Nieren, die wurden erfolgreich transplantiert. Und damit hat Stefan Henze 4 Menschenleben gerettet. Das hat die Sprecherin der Gesundheitsbehörde von Rio de Janeiro so gesagt. Nach dem Unfall ist Henzes Familie nach Rio gereist und hat die Entnahme der Organe genehmigt. Die brasilianische Tageszeitung O Globo, die zitiert den Chefchirurgen der Klinik, an der das Herz transplantiert wurde, mit den Worten, die Familie des Deutschen hat eine Geste enormer Großzügigkeit gezeigt. Und auch die Deutsche Stiftung Organspende, die zeigte sich dafür dankbar.
Stefan Henze, der verstorbene deutsche Kanuslalom-Trainer, hat 4 Organe gespendet und damit 4 Menschenleben gerettet.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
The Great Escape, ne? Ihr wisst schon, Alltagsflucht. Das versuchen wir hier seit Montag zusammen mit unserem Reporter Christian Schmidt. Vorhin schon gehört, er ist heute für uns unterwegs gewesen im Hambacher Forst. Das ist ein Waldstück zwischen Köln und Aachen. Er macht das, um seinem Alltag zu entfliehen im Hambacher Forst. Und das kennt ihr vielleicht auch, weil da gibt es ein Protestcamp. Ungefähr 30 Leute besetzen da schon etwas länger ein Waldstück, um die Braunkohlebagger aufzuhalten. Ja, Christian, du wolltest ja hoch, hast du uns vorhin erzählt, auf den Baum. Hast du es denn geschafft?
Also vorher hatte ich erstmal mega Schiss und ich sag das nicht nur so. Das Baumhaus, in das mich Sophie eingeladen hat, das heißt Mona, hört sich super romantisch an. So ein Baumhaus mit Namen. Das Doofe ist nur, es ist in 15 Metern Höhe. Und wenn man unten steht und hochguckt, dann ist das schon ein Stückchen, vor allem, weil man mit eigener Muskelkraft sich da hochziehen muss. An einem 15 Meter langen Seil, das baumelt von oben runter, man ist nur mit einem Karabiner gesichert. Unten ging's ja noch irgendwie, aber so ab der Mitte ging mir dann ganz schön die Düse. Das Ding ist, man darf echt nicht runtergucken, weil ich hänge hier an 2 selbstgewickelten Seilchen. Also alles hier Karabinerhaken, super. Aber diesen Knoten, der mich hält, den habe ich selber gemacht. Natürlich mit Anweisung von Sophie. Aber ich hänge hier quasi, hab die Scheiße selber verbockt. Und es ist mega anstrengend, Alter.
Also Christian, mega anstrengend. Hast du es denn geschafft?
Also erstmal für die 15 Meter habe ich 18 Minuten gebraucht. Sophie war in 2 Minuten oben. Aber ich habe es geschafft und ich war trotzdem klatschnass durchgeschwitzt danach, vor Anstrengung oder Angstschweiß, man weiß es nicht. Als ich aber oben war, das war tatsächlich total abgefahren geil. In der Baumkrone hat mir Sophie da eine Welt gezeigt, die ich so echt nicht erwartet hätte. Total ruhig, du hörst nur den Wind, alles ist grün, du siehst noch nicht mal den Boden, weil alles so dicht ist mit Blättern. Das beruhigt mich natürlich dann so ein bisschen. Also so ein richtig kleines Häuschen mitten im Baum.
Und das ist dann richtig wie eine Wohnung oder was? Mit einem Shishi, Dusche, Toilette, Bett und so weiter und so fort, Küche?
Mit allem Shishi. Mit der Toilette ist ein bisschen schwierig. Da muss man sich selbst was ausdenken. Also einfach von oben runter pinkeln geht auch. Manche hatten auch einen Eimer oben. Einen Heizofen gibt's aber tatsächlich für den Winter. Sogar einen Balkon zum schön runtergucken. Und das Abgefahrensten an dem ganzen Ding, das ist das Bett.
Das Highlight dieses Baumhauses auf jeden Fall. Die Schlafnische mit einem Panoramablick. Man hat nämlich 3 Fenster drumherum. Die ersetzen im Prinzip die Wände. Und man hat eine wunderschöne Aussicht, wenn man morgens aufwacht vor allen Dingen.
Ja, und Christian, wie ging es dir dann da oben? Hattest du das Gefühl so, jetzt bist du ganz weit weg?
Also irgendwie schon. Ich wäre am liebsten da oben geblieben. Nicht nur, weil ich jetzt Schiss dann vorm Abstieg auch hatte, aber das ist schon krass, wie in einer anderen Welt man sein kann in nur 15 Meter Höhe. Für Sophie fängt das sogar schon ein paar Meter vorher an zu wirken, das Ganze.
Das fängt eigentlich schon bei dem Spaziergang von der Wiese zu dem Baumhaus an, dass ich den Kopf ein bisschen klar kriege. Dadurch, dass ich den Wald auch so gut kenne, kann ich Wege nehmen, wo ich einigermaßen sicher sein kann, dass ich niemand anderes begegne. Sobald ich dann im Seil drin hänge, weiß ich, okay, jetzt ist es nicht mehr weit und ich kann einfach nur entspannen, durchatmen, Gedanken sortieren und sammeln. Und wenn ich am nächsten Morgen aufwache und das Gefühl habe, oh, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock aufzustehen oder auf andere Leute zu treffen oder sowas, dann bleibe ich halt liegen.
Großer Neid auf jeden Fall bei mir, in so einem Baumhaus zu leben. Das wäre schon traumhaft, außer ja, das, was ich schon erwähnt habe mit dem Toiletteneimer. Sophie hat mir erzählt, wie das dann funktioniert mit dem Leeren am nächsten Morgen. Das ist nicht so beneidenswert, aber es ist eine andere Geschichte.
Unser Reporter Christian Schmidt ist heute unterwegs gewesen und in eine andere Welt geklettert, nämlich in ein Baumhaus, gehört zum Braunkohleprotestcamp im Hambacher Forst. Haltungspunkte in der B-Note dürft ihr übrigens auch gerne verteilen an Christian, nämlich als er das Seil hochgeächtzt ist. Wir haben euch ein Video auf dradiowissen.de gestellt, da könnt ihr euch von Christians Kletterkünsten überzeugen. Das war's mit der Redaktionskonferenz für heute Abend. Anke, ich möchte mich nochmal sehr herzlich bei dir bedanken, denn du hast wirklich den Satz des Abends für mich geliefert. Kannst du dir ungefähr vorstellen, welchen Satz ich meine?
Da kam ein erregiertes Glied und ein Exkrement drin vor.
Genau, ich wiederhole es gerne nochmal. Also wir merken uns für heute Mittwochabend, beim Fluchen sind wir Deutschen eher auf der Scheiße als auf der Pimmelebene unterwegs. In diesem Sinne wünschen wir, Anke und ich, euch einen schönen Abend.
Einen ganz, ganz großartigen Abend.
Einen ganz großartigen Abend. Ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.